Ich habe heute keine Präsentation, aber wenn ihr den Jakobusbrief aufschlagt auf Kapitel 3, dann werdet ihr dort nicht viel blättern müssen. Und einige haben vielleicht das Thema der Predigt schon gesehen: Wer ist weise und verständig? Das heißt nicht, dass ich das mit meinem Wissen oder mit meinem Sein beantworten kann, dass ich von mir sage, dass ich weise und verständig bin. Paulus ist so mutig, oder vielleicht nicht mutig, vielleicht ist es so, in Philipper 3 sagt er zu den Philippern: Seid meine Nachahmer, tut das, was ich tue. Das ist nicht das, was ich hier sagen möchte, sondern ich möchte das Wort Gottes sprechen lassen. Habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Wer kennt diesen Satz? Okay. Wisst ihr auch, wer den gesagt hat? Richtig, Immanuel Kant. Stellt euch vor, diesen Satz hätte zum Beispiel nicht Immanuel Kant gesagt, sondern dieser Satz, der würde von Donald Trump kommen. Ich glaube, wir müssten nicht sehr lange darüber nachzudenken, um zu sagen, ja gut, so wirklich nachdenken muss man über den Satz dann nicht. Warum? Weil wir vielleicht einfach ein Bild von ihm haben, dass sein Handeln, seine Taten nicht unbedingt von Weisheit und von Weitsicht oder von Verständigkeit geprägt sind. Aber diesen Satz hat Immanuel Kant gesagt. Er hat von 1724 bis 1804 gelebt. Er war ein deutscher Philosoph der Aufklärung sowie unter anderem Professor der Logik und Metaphysik. Also, der muss weise gewesen sein. Und wenn er sowas sagt, dann lohnt es sich vielleicht, darüber nachzudenken. Die Zeitung Die Welt hat vor 2 Tagen einen Artikel rausgebracht. Dort war so die Fragestellung, bevor es in den Artikel ging, dort stand: Weise Menschen leben glücklicher, gesünder und werden enorm geschätzt. Doch warum sind sie so selten? Forscher ergründen, welche besondere Fähigkeiten es dazu braucht und verraten, wie jeder ein bisschen lebensklüger werden kann. Also auf der Suche ist, das ist die Zeitung Die Welt, das ist vor 2 Tagen. Ich habe mich gefragt, und ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht, welche Qualifikationen diese Forscher gehabt haben müssen, damit sie dieser Frage auf den Grund gehen können. Mussten auch diese Forscher weise gewesen sein, um diese Antwort beantworten zu können? Um diesen Artikel weiterlesen zu können, musste man entweder die Zeitung kaufen oder online ein Abo abschließen. Also sehr weise von dem Verleger. Das Thema heute ist: Wer ist weise und verständig? Und die Bibel ist das Wort Gottes. Und das Wort Gottes spricht in unsere Zeit. Das Wort Gottes ist praktisch. Und die Überschrift, die ich über meine Predigt gewählt habe, kommt nicht von mir, sondern sie ist geklaut. Denn sie steht genauso in der Bibel. Es geht um Weisheit. Ich habe eine Frage: Wer von euch braucht denn Weisheit? Sind ein paar dabei, die brauchen es nicht. Jeder von uns braucht Weisheit. Wir brauchen Weisheit im Beruf. Je nachdem, welche Verantwortung du auch dort trägst, brauchst du Weisheit, dort Entscheidungen zu treffen. Aber selbst wenn du keine Verantwortung trägst, brauchst du Weisheit im Umgang mit deinen Arbeitskollegen. Wir brauchen Weisheit im Umgang mit unseren Nachbarn. Wir brauchen Weisheit in der Kindererziehung. Wir brauchen Weisheit in der Ehe. Warum? Weil ohne Weisheit wird dein Handeln nicht gelingen. Ohne Weisheit laufe ich in Gefahr, dass ich mich in Sackgassen manövriere. Ohne Weisheit laufe ich Gefahr, immer wieder denselben Fehler zu tun. Ohne Weisheit laufe ich Gefahr, falsche Entscheidungen zu treffen, die Weichen für meine Zukunft falsch zu stellen. Ohne Weisheit laufe ich Gefahr, dass hinter mir nur noch ein Scherbenhaufen zurückbleibt. Hast du Weisheit? Bist du weise und verständig? Man kann das auch mit anderen Worten fragen. Und das ist eine Frage, die in der Bibel steht. Man könnte fragen, bist du gereift und klug? Oder bist du gereift oder klug und einsichtig? Bist du mit Verstand begabt? Wer kann seine Kenntnis und sein Wissen in praktischen Situationen richtig anwenden? Und ich habe euch ja gesagt, dass wir diese Frage in der Bibel finden, in dem Wort Gottes. Und diese Frage steht in dem Jakobusbrief. Und für all die, also ich predige so ein bisschen durch den Jakobusbrief, für all die, die beim letzten Mal nicht dabei waren, der Jakobusbrief ist ein Brief, der sich im Neuen Testament befindet. Und dieser Brief wurde geschrieben von einem Halbbruder von Jesus. Warum Halbbruder? Weil Josef ja nicht der Vater von Jesus ist. Es wird von dem Halbbruder Jakobus geschrieben. Und von Jesus kennen wir namentlich vier Halbbrüder. Das sind Jakobus, Joses, Judas und Simon. Und wir wissen auch, dass Jesus Schwestern hatte, nachzulesen in Markus 6, Vers 3. Jakobus, der Halbbruder von Jesus, war Leiter der Gemeinde in Jerusalem. Und er hat diesen Brief ungefähr 44 bis 49 nach Christus verfasst und hat diesen Brief geschrieben an Christen, die verstreut waren. Die verstreut waren nicht, weil sie in den Urlaub gefahren sind oder weil sie auswandern wollten, sondern die verstreut waren, weil sie Verfolgung erleiden mussten, weil sie ja um ihr Leben laufen mussten, weil sie geflohen sind. Sie sind geflohen, weil sie Jesus nachfolgen. Sie sind geflohen, weil sie sich vom Judentum zu Christus hin bekehrt haben, weil sie umgekehrt sind und Jesus nachfolgen wollten. Und diesen Brief schreibt Jakobus an genau diese Menschen. Und es ist ein sehr praktischer Brief. Es ist ein Brief, den man wirklich packen kann, den man auch ja, verstehen kann, den man auch umsetzen kann ins Praktische. Und es ist ein Brief, der beschreibt die Auswirkung unserer Rechtfertigung durch Jesus Christus in unserem Leben. Das heißt, wir haben gerade gesungen oder uns wurde gesagt, dass Jesus den Weg freigemacht hat zum Vater. Und durch Jesus Christus, durch diesen Tod dort am Kreuz, durch das Vergießen seines Blutes für unsere Schuld und Sünde sind wir gerechtfertigt vor Gott. Und diese Rechtfertigung durch Jesus Christus hat Auswirkungen auf unser Leben. Der Jakobusbrief handelt von wirksamem Glauben. Und wenn wir den Jakobusbrief lesen, oder bisher haben wir schon darüber gesprochen, oder wenn du mehr wissen willst, wie reagiere ich als Kind Gottes in Leid und Versuchung? Wie ist meine Reaktion darauf, wenn das Wort Gottes zu mir spricht? Wie wirkt sich meine Beziehung zu Gott im Bereich zu meinem Nächsten aus, im Bereich der Nächstenliebe? Und wie wird mein Glaube in der Tat sichtbar? Wie setze ich meine Zunge ein? Und wofür nutze ich mein Mundwerk? All das steht im Jakobusbrief. Wenn du das wissen willst, dann lies einfach ab Kapitel 1. Das ist in den ersten 2,5 Kapitel, geht es um diese Themen. Und heute möchten wir darüber sprechen, welche Weisheit wird in meinem Leben als Kind Gottes sichtbar? Welche Weisheit wird in meinem Leben als Kind Gottes sichtbar? Und dazu lesen wir in Jakobus 3, die Verse 13 bis 18. Jakobus 3, 13 bis 18. Es beginnt mit der Frage, wer ist weise und verständig unter euch? Der zeige durch einen guten Wandel seine Werke in Sanftmütigkeit, die aus der Weisheit kommt. Wenn ihr aber bitteren Neid und Selbstsucht in euren Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, seelische, dämonische. Denn wo Neid und Selbstsucht ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedfertig, gütig. Sie lässt sich etwas sagen. Sie ist voll Barmherzigkeit und guter Früchte. Sie ist unparteiisch und frei von Heuchelei. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Wer ist weise und verständig? Die Bibel beantwortet nicht Oder anders gesagt, ich wollte sagen, die Bibel beantwortet nicht alle Fragen. Die Bibel beantwortet alle Fragen unseres Lebens, aber wir verstehen nicht alles. Und ich bin froh, wenn die Bibel ganz klar und deutlich spricht. Und hier kommt auf die Frage sofort die Antwort. Also wenn du dich fragst, ob du weise und verständig bist, dann kannst du hier direkt lesen, dann zeige durch deinen guten Wandel deine Werke in Sanftmütigkeit, die aus der Weisheit kommt. Also zeige es, dieses Wort, was hier für zeigen benutzt wird, das bedeutet so viel wie präsentieren. Also das soll sichtbar werden. Man könnte sagen, präsentiere deinen guten Wandel. Naja, da kommt unsere Demut und sagt, naja gut, ich will es ja nicht präsentieren, aber Weisheit wirkt sich aus. Wir können es gar nicht verbergen. Aber was präsentiere ich? Ich präsentiere einen guten Wandel, steht hier. Zeige es durch deinen guten Wandel. Guter Wandel bedeutet auch gutes Benehmen, gutes Verhalten oder gute Lebensführung. Aber wenn ich jetzt sage, mein Wandel ist gut, dann sagt ihr vielleicht zu mir, was ist gut? Ja, was ist in deinen Augen gut, was ist in meinen Augen gut? Es ist messbar an meinen Taten in Sanftmütigkeit. Ihr merkt, dass es in dem Satz einfach Schritt für Schritt weitergeht. Meine Taten in Sanftmütigkeit. Taten in Sanftmütigkeit sprechen von Milde, milde sein, friedfertig sein, Freundlichkeit, von Freundlichkeit geprägte Taten, kraftvoll, aber beherrscht. Und diese Taten, diese Werke in Sanftmütigkeit entspringen meiner Weisheit. Weisheit ist der Ausgangspunkt meines Handelns. Weisheit ist der Ausgangspunkt deines Verhaltens. Weisheit ist der Ausgangspunkt deiner Lebensführung. Der zeige es durch einen guten Wandel seine Werke in Sanftmütigkeit, die aus der Weisheit kommt. Und dann merken wir, es kommt ganz stark darauf an, wie du Weisheit definierst. Was ist Weisheit für dich? Das hat Auswirkungen auf dein Benehmen. Und was ist die Quelle deiner Weisheit? Das hat Auswirkungen darauf, wie du dein Leben führst. Deine Lebensführung wird ganz klar zeigen, welche Weisheit du wählst oder wo die Quelle deiner Weisheit ist. Es ist die Weisheit, die von oben kommt, wie wir es gelesen haben, oder es ist die Weisheit, die nicht von oben kommt, also die Weisheit dieser Welt. Und auf diese Punkte geht der Text ein und dieser Text hat noch ganz zum Schluss einen Vers, der die Auswirkung dessen aufzeigt, je nachdem, welche Weisheit wir wählen. Und zuerst möchte ich mit euch über die Weisheit der Welt sprechen, weil der Text auch dies zuerst anspricht. Ab Vers 14, wenn ihr aber bitteren Neid und Selbstsucht in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, seelische, dämonische. Denn wo Neid und Selbstsucht ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. Es ist interessant, es geht in diesen drei Versen um Weisheit. Wenn man sich das so durchliest, denkt man, okay, das hat ja in dem Sinne nichts mit Weisheit zu tun. Aber hier steht nicht, die Bibel sagt, das ist keine Weisheit, wenn ihr das tut. Hier steht, das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern es ist eine andere Weisheit. Es ist Weisheit. Es ist etwas, was auch wir als Weisheit definieren könnten. Es geht hier um Menschen, die von sich aus sagen, dass sie weise sind. Es geht um Eigenschaften, um Taten, um Dinge, die von uns als Weisheit definiert werden, die von der Welt als Weisheit dargestellt werden. Es geht um Menschen, die Wissen haben. Es geht um Experten. Es geht um Profis. Es geht um Kreative. Es geht um Denker. Es geht um welche, die vorangehen, die vor Ideen nur so sprudeln. Es geht um welche, die wissen, wovon sie reden. Es geht um Menschen, die Erfahrung haben. Es geht um Menschen mit Übersicht und Plan. Es geht um Menschen, die weise sind. Aber es ist interessant, was wir hier lesen können, welche Auswirkungen diese Weisheit hat. welche Auswirkungen diese, ich sag mal, geballte Kompetenz hat, die vor der Welt als Weisheit angesehen wird. Und hier lesen wir im Text: Wenn ihr aber bitteren Neid und Selbstsucht in eurem Herzen habt. Bitterer Neid und Selbstsucht. Und dieses Wort, was hier für bitter steht, das heißt so viel wie ungenießbar. Ungenießbarer Neid im Herzen. Das ist, wenn wir in unserer ganzen Weisheit, die wir darbieten können, vielleicht neidisch sind auf andere, weil sie auch weise sind. Ich bin ungenießbar in meiner Weisheit. Ich bin in meiner Weisheit hart und verletzend anderen gegenüber. Ich habe eine Haltung meinem Nächsten gegenüber, die den anderen verletzt. Ich bin stolz auf meine Weisheit. Ich gönne meinem Nächsten nicht den Erfolg und vielleicht auch nicht die Weisheit, die ihm zugesprochen wird. Ich messe mich immer wieder mit meinem Nächsten und stehe gefühlt unter Druck oder im Konkurrenzkampf. Aber warum? Dafür steht das zweite Wort, Selbstsucht. Bitterer Neid und Selbstsucht. Ich finde Worte so mega. Wenn wir Selbstsucht einfach mal auseinandernehmen, dann heißt es Selbstsucht. Ja? Jemand, der sich selbst sucht, der das Seine, das Eigene sucht. Und ihr kennt bestimmt Lieder über selbstsüchtige Menschen. Auch wenn du noch kein Kind Gottes bist, du kennst definitiv Lieder über Egoisten. Und es gibt auch Lieder, christliche Lieder über Egoismus. Erst komme ich und dann komme ich. Pausenlos geht es um mich. Oder die ganze Welt dreht sich um mich, denn ich bin nur ein Egoist. Der Mensch, der mir am nächsten ist, bin ich. Ich bin ein Egoist. Es gibt viele Lieder, die diesen Zustand einfach beschreiben, die diesen Egoismus, dieses Selbstsuchen beschreiben. Und das sagt ganz einfach aus, dass dieser Zustand bei uns in der Welt bekannt ist. Ich setze meine Weisheit, ich setze mein Wissen dafür ein, mich selbst nach vorne zu bringen, damit ich selbst davon profitiere. Ich nutze meine Weisheit für mich und mein Vorankommen. Und diese Weisheit der Welt sagt dir, tu das, was dir gut tut. Achte auf dich. Höre auf dein Herz. Denk mal an dich. Tu, was dein Herz dir sagt. Du sollst deine ganze Weisheit auf dich ausrichten. Es soll um dich gehen. Es ist nichts anderes als Hochmut und Stolz. Und hier steht in dem Text: Wenn ihr aber bitteren Neid und Selbstsucht in eurem Herzen habt. Im Herzen, das bedeutet, das ist vielleicht nach außen hin nicht direkt sichtbar. Es geht um Motive, die ich habe. Aber Gott sieht dein Herz. Und das, was in deinem Herzen ist, ist das, was irgendwann zum Vorschein kommen wird. Und was ist das Ergebnis dieser Weisheit? Das lesen wir in Vers 16. Denn wo Neid und Selbstsucht ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. Unordnung ist sowas wie Verwirrung. Unordnung ist so etwas wie Zerrüttung. Unordnung ist Unfrieden. Und jede böse Tat, das bedeutet, dass ich in so einem Umfeld, wenn ich nach dieser Weisheit ausgerichtet lebe, sich das Böse ungehindert ausbreiten kann. Man fragt sich, wie kann Weisheit, die doch eigentlich so positiv behaftet ist, wie kann Weisheit zu so einem Ergebnis führen? Der Text geht auch darauf ein und sagt ganz klar, woher diese Weisheit kommt. Das ist in Vers 15. Das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, seelische, dämonische. Irdisch, weil sie sich nur auf das Irdische befasst. Sie sieht nur auf das Irdische. Sie ist auf das Heute gerichtet. Diese Weisheit ist nicht auf die Ewigkeit bei unserem Herrn Jesus Christus ausgerichtet. Sie ist seelisch, da diese Weisheit meiner Seele entspringt. Sie ist mein eigenes Werk. Diese Weisheit beruht auf meine Kraft, auf mein Denken, auf meine Klugheit, auf meine Schlauheit. Und diese Weisheit ist seelisch, da sie darauf ausgerichtet ist, meine Begierden zu stillen. Und diese Weisheit ist dämonisch. Es hört sich sehr hart an. Andere Übersetzungen sagen teuflisch. Aber das Ergebnis dieser Weisheit entspricht genau dem, was der Teufel erreichen möchte. Erst einmal lockt er den Menschen, da es gut aussieht, weise zu sein, und dann zerstört er ihn mit dieser Weisheit, die irdisch ist. Jakobus, der diesen Brief hier schreibt, schreibt diesen Brief an Christen. Und es ist sowas wie ein Faktencheck. Er fragt, wer ist weise, wer ist verständig. Und dann geht er auf das ein, was daraus entspringt. Hast du bitteren Neid und Selbstsucht in deinem Herzen? Und sagst du von dir, dass du weise bist? Das Jakobus ja deutlich und sagt, lüg nicht gegen die Wahrheit. Täusch nicht Wahrhaftigkeit vor, sagen andere Übersetzungen. Tu nicht so, als hättest du die Weisheit, lebst aber mit der irdischen Weisheit. Die Wahrheit ist, dass dies keine wirkliche Weisheit ist, sondern es ist eigentlich nur Wissen. Im zweiten Schritt geht der Text auf die Weisheit von oben ein. In Vers 17, dort steht, die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedfertig, gütig. Sie lässt sich etwas sagen. Sie ist voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und frei von jeder Heuchelei. Es ist Weisheit von oben. Es ist genau das Gegenteil von dem, was wir davor gelesen haben. Es ist nicht die irdische Weisheit, es ist Weisheit von oben. Es ist Weisheit, die von Gott kommt. Und hier merken wir schon den Unterschied der Quelle. Hier merken wir schon, worin sich die Weisheiten unterscheiden, nämlich dadurch, wo sie herkommen. Und dann geht Jakobus hin und zählt Dinge auf, in denen die Weisheit, die von Gott kommt, erkennbar wird in unserem Leben, wenn wir Jesus Christus nachfolgen. Es ist eine Aufzählung und er beginnt und sagt, sie ist erstens rein. Weisheit ist rein. Das bedeutet nicht, dass ich ein weißes Hemd habe und das sauber ist oder so, sondern es geht hier um heilig und um keusch. Es geht darum, dass ich rein bin oder dass die Weisheit, die von Gott kommt, dazu führt, dass ich in meinem Denken, in meinen Taten und mit meinen Worten rein bin. Dass ich moralisch aufrichtig bin. Ich werfe moralische Werte, die Gott mir vorgibt, nicht über Bord, nur weil die Gesellschaft diese Werte nicht mehr akzeptiert. Nur weil die Gesellschaft hingeht und Werte verändert, heißt es nicht, dass ich es genauso tue. Die Weisheit der Welt hat sich verändert, also folge ich dem, was die Welt jetzt sagt. Nein. Die Weisheit, die von oben kommt, ist rein. Nur weil die Gesellschaft Werte verändert, akzeptiere ich sie nicht. Als zweites ist diese Weisheit von oben friedfertig. Friedfertig. Fertig zum Frieden. Friedlich zum Frieden bereit. Ich bin bereit, auf mein Recht zu verzichten. Hattest du schon einmal Recht gehabt? Mit dem, was du gesagt hast? Ich habe Recht. Weisheit von oben führt dazu, dass du friedfertig bist, dass du bereit bist, auf dein Recht zu verzichten. Du bist bereit, die Extrameile zu gehen, obwohl du es nicht musst. Du bist sogar manchmal bereit, für Dinge zu bezahlen, die du nicht verschuldet hast. Du bist bereit zu investieren, obwohl du die Schuld gar nicht trägst. Die Weisheit von oben, die Weisheit von Gott ist gütig. Gütig heißt so viel wie mild. Gütig ist nachsichtig. Gütig ist Kraft unter Kontrolle. Paulus, also diesen Brief hat Jakobus geschrieben, und Paulus, der auch sehr viele Briefe geschrieben hat in dem Neuen Testament, der schreibt genau dasselbe an die Philipper. Das ist jetzt nichts, was Jakobus sagt, das ist so das, was nur Jakobus sagt. Nein, auch Paulus bestätigt das in Philipper 4,5. Da sagt er, eure Milde oder eure Güte soll allen Menschen bekannt werden. Diese Weisheit soll sichtbar werden. Meine Kraft, die ich aber unter Kontrolle habe, soll allen Menschen bekannt werden. Es ist spürbar, diese Güte. Warum? Weil sie der Weisheit Gottes entspringt. Dann lässt sich die Weisheit, die von oben kommt, etwas sagen. Ich glaube, allein darüber könnte man einen ganzen Gottesdienst machen, dass man sich etwas sagen lässt. Die Weisheit von oben ist hörbereit. Ich bin bereit, dem anderen zuzuhören. Auch wenn das, was er sagt, gar nicht das ist, was ich hören will. Auch wenn das, was er sagt, vielleicht das ist, wo ich gar nicht dafür bin. Die Weisheit von oben lässt sich was sagen, indem sie gehorsam ist, indem sie belehrbar ist. Das Gegenteil davon ist, starrsinnig und hartnäckig zu sein. Dass ich auf dem Standpunkt, den ich habe, feststehe und ich lasse mir gar nichts sagen, ich lasse mich gar nicht belehren und schon gar nicht bin ich gehorsam. Ich lasse mich nicht von meiner Meinung und von meinem Plan abbringen. Ich höre nicht einmal auf das Denken des anderen. Ich bin nicht offen für seinen Rat. Ich höre nicht auf den Rat des anderen. Warum? Weil ich es besser weiß. Heute weiß ich alles besser. Heute lassen wir uns sehr häufig einfach gar nichts mehr sagen. Warum? Weil wir sind alles Experten. Wir kennen uns besser aus. Versuch mal mit Eltern über Erziehung zu reden. Versuch mal Eltern darauf hinzuweisen, dass so, wie sie ihr Kind erziehen, es vielleicht nicht ganz richtig ist, beziehungsweise, dass es vielleicht etwas ist, was zu Schwierigkeiten führen kann. Es wird ein heißer Kampf, das kann ich dir sagen. Versuch mal einem Ehepaar zu sagen, wo sie Dinge ändern sollen. Versuch mal einem Ehemann zu sagen, wo er vielleicht falsch handelt. Oder einer Ehefrau, wo sie falsch handelt. Es wird ein heißer Tanz. Warum? Wir lassen uns nicht mehr belehren. Wir möchten uns nicht etwas sagen lassen. Wir möchten nicht von den älteren Geschwistern wissen, wie wir unsere Kinder zu erziehen haben. Warum? Weil wir es wissen. Also wir haben mindestens ein Buch gelesen und außerdem wissen wir alles besser. Die Weisheit, die von Gott kommt, lässt sich belehren. Die Weisheit von Gott ist voll Barmherzigkeit. Barmherzigkeit ist so etwas wie Mitleid, wie Gnade, gnädig sein, wie nachsichtig sein. Nachsicht bedeutet, oder Barmherzigkeit bedeutet, dass ich fähig bin, dass ich bereit bin, dem anderen zu vergeben. Und hier merkt man, dass das alles irgendwie zusammengehört. Ich bestehe nicht auf mein Recht. Ich bin gütig. Ich habe meine Kraft unter Kontrolle. Ich bin bereit, dem anderen zu vergeben, obwohl ich weiß, er hat falsch gehandelt. Die Weisheit von oben ist voller guter Früchte. Das bedeutet nicht, dass die Weisheit von oben Birnen mit sich bringt, Äpfel oder Bananen. Ja, das sind nicht diese Früchte, sondern mit Früchte kann man hier Ergebnisse oder Taten einsetzen. Die Weisheit von Gott, sie ist brauchbar. Sie ist nützlich. Sie hat moralisch gute Taten oder Ergebnisse. Das heißt, wenn ich Weisheit von Gott habe, dann wirkt sich das, was ich tue, gut auf mein Umfeld aus. Die Weisheit von oben ist unparteiisch. Das heißt, ich bin unbefangen. Das heißt, ich gehe ohne Vorurteil auf meinen Nächsten zu. Ich bin ohne Vorurteil gegenüber meinem Nächsten. Die Weisheit von oben ist frei von Heuchelei. Sie ist ehrlich. Weisheit von oben ist unverstellt. Wir singen das Lied, in der Stille angekommen, leg ich meine Masken ab. Weisheit von Gott verstellt sich nicht. Sie ist aufrichtig. Die Weisheit von Gott versucht nicht aalglatt seinen Vorteil herauszuschlagen oder er freut sich auch nicht an Halbwahrheiten. Die Weisheit von oben fragt sich, können die Menschen mich bei meinem Wort nehmen? Und wenn wir jetzt die Weisheit, die irdisch ist, die nicht von oben kommt, gegenüber der anderen Weisheit stellen, die von oben kommt, die von Gott kommt, dann können wir klar erkennen, wie sich diese beiden Weisheiten unterscheiden. Es geht nicht um mich. Es geht nicht darum, dass meine Erkenntnis als Kind Gottes im Vordergrund steht. Es ist nicht mein Vorteil, den ich ausspielen möchte. Wenn die Weisheit von Gott in mir Raum gewinnt, dann lasse ich mich von Gott formen und sehe meinen Nächsten mit seinen Augen. Und zum Abschluss von diesem Absatz oder von diesen 5 Versen, da kommt ein Satz oder ein Vers, der ist irgendwie schwer zu verstehen oder gefühlt passt er irgendwie nicht rein. Jakobus 3, Vers 18, dort steht, die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen, oder andere Übersetzungen sagen auch für die, gesät, die Frieden stiften. Also die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden für die gesät, die Frieden stiften. Wer ist denn ein Friedensstifter? Ich glaube, wenn wir diese beiden Weisheiten gegenüberstellen, dann ist diese Frage sehr einfach zu beantworten. Ein Friedensstifter ist der, welcher sein Handeln von der Weisheit Gottes bestimmen lässt. Und im Englischen wird der Vers so übersetzt, das ist die New International Version, da steht, Friedensstifter, die in Frieden sehen, ernten die Frucht der Gerechtigkeit. Jetzt ist die Frage, was ist denn die Frucht der Gerechtigkeit? Man kann auch für Gerechtigkeit Rechtschaffenheit sagen. Also bedeutet so viel, es ist die Frucht der Rechtschaffenheit. Also etwas rechtschaffen, wenn wir es wieder ein bisschen auseinandernehmen. Das bedeutet, dass ich etwas einhalte. Es ist Einhalten dessen, was einer Norm gemäß erforderlich ist. Das heißt, es gibt eine Norm, es gibt eine Vorgabe. Und wenn ich rechtschaffen bin oder wenn ich gerecht bin, dann halte ich mich an diese Norm. Die Frucht der Gerechtigkeit ist die Frucht, die sich nach Gottes Norm ausrichtet. Das ist die Frucht, die nach Gottes Urteil recht ist. Das sind Ergebnisse, das sind Taten, das sind Handlungen, die Gottes Anspruch entsprechen. Können wir irgendetwas tun, das Gottes Anspruch entspricht? Absolut nicht. Aber wie ist das dann möglich? Es ist nur dann möglich, wenn ich mein Leben Jesus übergeben habe. Die Grundlage dazu, rechtschaffen zu sein, ist, dass ich ein Kind Gottes bin. Die Grundlage dazu ist, dass ich den Weg, der freigeräumt wurde, dort am Kreuz, für mich in Anspruch nehme. Und im Wort Gottes lesen wir, dass wir gerechtfertigt sind durch Jesus Christus. Und im Jakobusbrief geht es nicht darum, dass wir gerechtfertigt werden durch unsere Taten oder durch unser Verhalten. Nein, im Jakobusbrief geht es darum, welche Auswirkung unsere Rechtfertigung vor Gott durch Jesus Christus in unserem Leben hat. Und wenn ich gerechtfertigt bin durch Jesus Christus, hat das Auswirkungen auf mein Leben. Wenn ich gerechtfertigt bin durch Jesus Christus, wenn ich Jesus nachfolge, dann ist mein Ziel, die Weisheit von oben zu wählen. Und wenn ich Gottes Weisheit als Maßstab für mein Leben annehme und nicht diese Weisheit der Welt, dann kann Gott in mir diese Frucht bewirken. Und ich finde das so schön, wie das im Deutschen geschrieben ist, die Frucht der Gerechtigkeit wird in Frieden denen gesät. Das heißt nicht, ich sehe diese Frucht, sondern Gott kann in mir diesen Samen reinsetzen, weil ich mich für seine Weisheit entschieden habe. Und es wird diese Frucht daraus entstehen, weil ich seine Weisheit wähle. Ich kann dann das tun, was vor Gott Bestand hat. Ich kann etwas tun, was ihm gefällt. Und auch hier möchte ich einen kurzen Schwenk machen zum Philipperbrief, wo Paulus in Kapitel 1, Vers 9 bis 11 schreibt, und um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, sodass ihr lauter und ohne Anstoß seid bis auf den Tag des Christus. Und dann steht in Vers 11, erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit. Und dann sagt Paulus, die durch Jesus Christus gewirkt werden. und wofür? Zur Ehre und zum Lob Gottes. Und bevor Paulus das an die Philipper schreibt, schreibt ihnen in Vers 1, dass sie Heilige in Jesus Christus sind, dass sie gerechtfertigt sind. Und das ist die Grundlage dafür, dass sie diese Früchte der Gerechtigkeit wirken können. Oder dass Jesus durch sie diese Früchte der Gerechtigkeit wirkt, zur Ehre und zum Lob Gottes. Weisheit. Ich glaube, ein jeder von uns wünscht sich, weise zu sein. Und ich glaube, dass auch viele für uns um Weisheit beten. Aber warum? Weil unser Handeln ohne Weisheit nicht gelingt. Jakobus stellt hier in dem Brief an die Christen zwei Arten von Weisheit gegenüber. Wir wollen weise sein, aber wir entscheiden, welche Weisheit wir in unserem Leben anwenden. Und je nachdem, welche Weisheit wir für unser Leben anwenden, wird das auch Konsequenzen für unsere Taten, für unsere Handlung sein. Welche Weisheit lässt du in deinem Leben erkennen? Welcher Weisheit bist du zugeneigt? Der himmlischen oder der irdischen? Und weißt du, was gut ist? Du musst mir diese Frage gar nicht beantworten. Du brauchst es mir gar nicht erklären, ob du der himmlischen Weisheit folgst oder der irdischen, sondern du kannst einfach deinen Wandel prüfen. Er wird dir Antwort geben. Und was ist, wenn mir an Weisheit fehlt? Es ist das Schöne, dass Jakobus diese Frage in demselben Brief beantwortet. Wir müssen einfach nur zwei Seiten nach vorne blättern. Dort steht in Jakobus 1, Vers 5, die erste Hälfte. Wenn es aber jemand an euch unter Weisheit mangelt, so lerne er viel, damit er klug werde. So gehe er zu Menschen, die Lebenserfahrung haben. Nein, so erbitte er sie von Gott. Das heißt, wenn ich keine Weisheit habe, dann soll ich zu dem geben, der uns die Weisheit von oben schenkt. Dann bekomme ich echte Weisheit. Und in Sprüche 9, Vers 10, den kennt wahrscheinlich auch jeder, dort steht, die Furcht des Herrn oder Ehrfurcht vor unserem Herrn ist der Anfang der Weisheit. Es nimmt wieder Bezug auf die Quelle. Woher hole ich mir die Weisheit? Was ist die Quelle meiner Weisheit? Die Welt bietet dir viele Quellen ein für Weisheit. Es gibt Bücher, vollgepackt mit Weisheiten. Es gibt Zeitungsartikel, die dir erklären, wie du weise wirst. Aber das, die echte Weisheit, die Weisheit, auf die es ankommt, die findest du im Wort Gottes, welches sehr praktisch und verständlich zu uns spricht. Also zurück zur Frage, die ich ganz zu Beginn gestellt habe. Wer ist also weise und verständig? Nicht der, der sich auf seine Weisheit verlässt, sondern der, dessen Quelle der Weisheit von oben kommt. Amen. Lass uns aufstehen und beten.